Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Herzlich willkommen. Ich bin Martin Böttcher und alle Geschichten in dieser neuen Echtzeitfolge, die haben heute etwas mit dem Kopf zu tun. Das reicht von der überraschenden Rückkehr der Dauerwelle bis hin zum schlagfertigen Kontern mit Köpfchen, wenn einem sexistische Sprüche um die Ohren geknallt werden.
Der Kopf oder das Haupt ist der vordere bzw. obere Bereich des Körpers bei Tieren und Menschen.
Mit dem Aufkommen der öffentlichen Badeanstalten kam auch ein textiles Wunder, die Badekappe.
Vom Pflegeprodukt bis zum Sitzbezug ist in diesem Friseursalon alles tier- und tierversuchsfrei.
Entweder können sie es zum Teil nicht mehr, ja, trauen sich das nicht zu, oder sie haben halt noch diese alte Dauerwelle im Kopf, so wie sie halt früher war. Jesus, Jesus, rest your
head. Der Kopf also. Und da fangen wir jetzt mit dem an, was darauf zu finden ist. Haare. Oft ist es ja so, dass man sich das Gegenteil von dem wünscht, was man hat. Dunkelhaarige, die wollen blond werden. Wer kurze Haare hat, träumt von langen. Und dann gibt es noch die mit den glatten Haaren, die sich Locken wünschen. Vielleicht, weil Locken als Symbol für Lebensfreude und Unangepasstheit stehen. Nur eine Locke war lange verpönt, die künstliche nämlich. Doch, Überraschung, dieses Relikt längst vergangener Jahrzehnte erlebt ein Revival. Katharina Kühn über die moderne Dauerwelle. One morning in June, some 20 years ago. Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit?
Sie ist zurück, rund, springend, drehend, wild. Die Dauerwelle.
Locken sind jetzt ja auch wieder in Mode. Also nachdem nach den 80er Jahren Dauerwellen ja gar nicht mehr so sehr im Trend waren, hat es ja in den letzten Jahren ein Revival gegeben. Locken sind ja auf jeden Fall wieder tragfähig. Da habe ich natürlich mitgemacht.
Sagt Alessa, Digitaldesignerin. 30 Jahre, blonde Locken. Die Dauerwelle war nach den 80ern nicht nur nicht mehr im Trend. Sie war verschrien. Pudel, Wischmopp, aufgeplatztes Sofakissen. Nichts war gemein genug, um die ausladende Haarpracht zu kritisieren, ja sogar zu mobben. Dabei war der Weg zur Dauerwelle eine Tortur, die natürlich Frauen durchmachen mussten. Der Erfinder Karl Ludwig Nestler, genannt Charles Nestlé, probierte Anfang des 20. Jahrhunderts seine Idee nämlich an seiner Frau Katharina Leible, genannt Yvonne, aus. Chemietinkturen, Brandblasen am Kopf und Haarausfall, alles für die Entwicklung der Dauerwelle. Und die Welt liebte die krausen Mähnen. Die Nazis haben sie, wie so vieles, verboten, aber nicht, weil sie ihnen nicht passte, sondern weil sie die Chemikalien im Krieg brauchten. Die Blütezeit der Dauerwelle waren, klar, die 80er. Ein Jahrzehnt Party. Julia Roberts, Meg Ryan, Bonnie Tyler, die drei Engel für Charlie, aber auch David Hasselhoff, Toni Marshall, Rudi Völler, alle tanzten auf dem Vulkan der künstlichen Locke. Dann der Absturz. Keiner wollte mehr mit Mähne gesehen werden. Noch zum 100-jährigen Jubiläum fragte 2006 die FAZ, ob der Erfinder nicht bestraft werden müsste. Udo Walz verbot sie in seinem Salon. Jetzt langsam kommt sie wieder. Nicht nur auf den Köpfen nostalgischer älterer Damen, sondern auch bei jüngeren, modebewussten Frauen. Dabei ist der Weg zur Dauerwelle noch immer kompliziert.
Es ist immer noch schwer, einen guten Friseur zu finden, der eine Dauerwelle macht. Ich fahre dafür zum Beispiel immer in meine Heimat. Ich komme aus einem relativ kleinen Ort an der Nordsee. Und da ist es so, dass die Friseure einfach noch eine wahnsinnige Expertise haben, weil natürlich die älteren Ladies sich gerne noch die Dauerwelle machen lassen.
Das bestätigt Romano.
Ich finde es halt sehr bedauerlich, viele Friseure lehnen es halt ab. Entweder können sie es zum Teil nicht mehr, ja, trauen sich das nicht zu, oder sie haben halt noch diese alte Dauerwelle im Kopf, so wie sie halt früher war.
Für Romano dürfte das eigentlich kein Problem sein. Er ist Friseurmeister bei Püppikram, einem Beauty-Salon in Berlin-Friedrichshain, und hat sich auf die Dauerwelle spezialisiert.
Man soll ja eigentlich auch nicht mehr Dauerwelle sagen, weil dieses Wort ja negativ belastet ist. Dauerwelle 80er, oh mein Gott.
Permanente Umformung wird also heute dazu gesagt. Wahlweise auch Permanent Waves, Permanent Curls, Beach Waves. Aber auch der Look ist natürlich ein bisschen anders. Zunächst einmal sind die Wickler nicht mehr so klein wie früher.
Und die Wicklung an sich, also so wie ich den Wickler setze, ist halt auch nochmal ausschlaggebend. Früher klassisch hat man gesagt, alles auf eine Spannkraft, damit die Locke auch identisch wirklich einen Schwung hat. Und heute ist es eher so, dass man sie teilweise halt unterschiedlich wickelt von der Spannkraft her, damit sie auch unterschiedlich fällt. Und so ergibt das nachher ein natürliches Ergebnis und du hast am Ansatz nicht mehr diese extreme Locke, sondern es fängt an mit einer leichten Wellung und dann wird es halt stärker.
Manchmal sind es also nur Fastlocken, Wellen, die in die Haare gebracht werden. Friseure betonen natürlich, dass es zwar immer noch Chemie sei, die Tinkturen aber schonender seien. Trotzdem sagt auch Romano, robuster macht eine Dauerwelle oder eine Verformung die Haare nicht.
Ich bin ein Friseur, der dann auch mal Nein sagt. Ja, das heißt, wenn das Haar zu trocken ist oder man hat zum Beispiel aufgehellte Haare, dann lehne ich das ab, weil es einfach zu viel Strapaze für das Haar ist und die Welle kann dann nicht schön werden. Dann muss man warten oder halt im schlimmsten Fall dann sagen, okay, dann müssen wir uns was anderes überlegen.
Alessa hat bei ihrem Friseur in der Heimat noch keine Absage bekommen.
Solange meine Haare mitmachen, bleibe ich der Dauerwelle auf jeden Fall treu. Ich bin wirklich ein absoluter Fan und freue mich, dass es die Möglichkeit gibt, sich da so ein bisschen künstlich nachzuhelfen.
Mal sehen, wie lange sich die künstliche Wicklung diesmal hält.
Erst die Dauerwelle und später vielleicht auch noch Mini-Pli, aber nicht vergessen, es sagt so unglaublich viel über Menschen aus, wie sie ihre Haare tragen, auch wenn das dem Frisurenträger selbst gar nicht immer bewusst ist. Im Film, da ist immer alles so schön einfach. Dummer Typ kommt an, macht sexistischen Spruch und bekommt die passende Antwort. Im Leben aber sieht es oft anders aus. Da fallen blöde Sätze wie Frauen können nicht Auto fahren, Frauen sind nicht für Führungspositionen geeignet, Frauen schminken sich nur, um Männern zu gefallen. Und wer sich diese Sprüche anhören muss, der ist erstmal baff. Wie darauf möglichst geschickt kontern. Wir von der Echtzeit haben unsere Reporterin Helene Nikita Schreiner dorthin geschickt, wo man Schlagfertigkeit lernen kann. Aber nicht nur die. Hallo,
guten Tag. Hallo.
Argumentationstraining gegen Sexismus, so heißt der Workshop, bei dem du in Berlin warst. Das klingt natürlich ziemlich akademisch und sperrig, soll Frauen aber dabei helfen, sich gegen Alltagssexismus zu wehren. Wie lässt sich dieses Training beschreiben?
Also jeder, der schon mal bei einem Teambuilding-Maßnahme von der Arbeit war oder in einem Lesezirkel, der kennt den Stuhlkreis und der war auch für dieses Argumentationstraining gegen Alltagssexismus obligatorisch. Und so saß ich dann in Berlin-Neukölln auf einem Klappstuhl zwischen circa 20 Frauen und wir haben uns darüber ausgetauscht, was unsere Erfahrungen waren und wie das bei einem Stuhlkreis so ist. Da stellt sich jeder am Anfang erstmal vor. In unserem Fall war das so, dass jede Frau über eine sexistische Erfahrung geredet hat, die sie gemacht hat. Ich habe dann zum Beispiel erzählt, dass mir neulich bei einer hitzigen, angeregten Diskussion ein Freund ganz den Arm getätschelt hat und meinte, ich soll jetzt mal bitte nicht so hysterisch sein. Und ich muss ehrlich sagen, diese ganzen Geschichten zu hören, hat mir ein bisschen wehgetan. Und ich vermute auch, dass am Ende dieser Runde jede Frau im Raum ganz schön mitgenommen war.
Also da sind 20 Frauen gewesen. In welchem Alter waren die denn ungefähr?
Die waren alle so zwischen 20 und 35, würde ich sagen. Der Kurs war übrigens für Männer offen. Es hat sich allerdings kein einziger Mann angemeldet. Also ich glaube, es ist noch eine kleine Utopie, dass Männer ihr eigenes sexistisches Verhalten hinterfragen und sich damit auseinandersetzen, egal wie stark oder wie schwach das nun ausgeprägt ist.
Ja, und weil wir Männer eben nicht bereit sind, so an uns zu arbeiten, muss es also für die Frauen heißen Selbstverteidigung.
Genau, aber eben nicht körperlich, sondern argumentativ. Am Anfang des Workshops habe ich mich mit Elena und Terra unterhalten. Die beiden hatten ganz unterschiedliche Gründe, da zu sein.
Ich bin gekommen, weil ich ziemlich oft in Situationen komme, in denen ich mit Sexismus konfrontiert bin. Und das ist auch oft relativ subtil. Und dann geht das alles für mich so schnell, dass ich oft ein bisschen perplex zurückbleibe und mir im Nachhinein gute Argumente einfallen. Und in dem Moment kann ich dann aber nicht so reagieren, wie ich das eigentlich möchte. Und ich erhoffe mir einfach von dem Training, dass ich dann so ein paar Ideen bekomme, wie ich dann auch schnell reagieren kann in solchen Momenten.
Eigentlich wollte ich nie zu so einem Argumentationstraining gehen, weil ich dann immer denke, das ist genauso, wie wenn man zu so einem Karate-Workshop oder Selbstverteidigungskurs geht. Man denkt dann so, ah ja, jetzt bin ich total gewappnet. Aber dann in der Situation selber denkt man ja jetzt nicht irgendwie an die Schritte, die man gelernt hat, sondern man verteidigt sich dann irgendwie intuitiv.
Und was hat dich dann doch dazu gebracht, hier heute herzukommen?
Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, so ein Safe Space zu haben, um zu merken, so ja, es gibt dieses Problem, du bist irgendwie nicht allein. Es gibt ähnliche Erfahrungen irgendwie, die wir alle gemacht haben und dass das kein individuelles Problem ist, sondern dass man da genau sich auch hier solidarisieren kann, austauschen kann, sich bestärken kann.
Und ich würde auch sagen, dass durch den Austausch, den wir in dem Workshop alle miteinander hatten, unsere Blicke auf uns selbst, aber auch auf unsere Umwelt wirklich geschärft wurde. Also sich mit den anderen Teilnehmerinnen da auszutauschen, zeigt, dass man mit solchen Erfahrungen überhaupt nicht alleine ist. Und ganz viele Frauen die vielen diffusen Gefühle, die man in so einer Situation durchlebt, nachvollziehen können. Und für mich hatte das was ganz, ganz Empowerndes und was Selbstermächtigendes. Und mit diesem neuen Wissen sind wir dann in eine kleine Übung gegangen, in das Forum-Theater. Das ist so eine Art Rollenspiel. Meine Gruppe hat sich dann dafür entschieden, eine Szene von der Arbeit nachzustellen, in der sich ein schmieriger Chef an eine neue, junge Kollegin ranmacht. Und die übrigen Kollegen, die finden das gar nicht so schlimm, sondern lästern auch noch über diese neue Kollegin. Im Forum-Theater läuft es dann so, eine Gruppe führt die Szene auf und jede Person im Publikum kann durch ein Klatschen in die Szene eingreifen und dann eine Person in der Szene ersetzen, um so die Situation zu verändern. Bei uns war natürlich das Ziel, die neue Kollegin vor dem schmierigen Chef zu retten.
Na, Mats, wie war dein Wochenende?
Ja, tippitoppi, ja? Chef.
Hast du wieder Boxen?
Ja,
erstmal sicher. Frau Müller, ne?
Guten Morgen.
Also zu Ihrem Bericht habe ich so ein paar Anmerkungen.
Darf ich jetzt einfach Ihnen eine Rolle einnehmen, oder was? Okay. Chef, also finden Sie das eigentlich angemessen, die neue Kollegin so anzugrapschen?
Wie meinen Sie denn angrapschen?
Naja, also... Nee, ich finde es einfach... ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, mir ist das jetzt schon öfter aufgefallen und...
Frau Müller, Sie können sich doch nicht angegrapscht.
Wenn du ein Problem hast, dann kannst du auch einfach mit mir ins Büro kommen.
Ja, wir können uns auch gerne im Büro besprechen. Können wir gerne machen.
Ich kläre das, Chef.
Stimmt schon, dass er mir immer ein bisschen nahe kommt. Ist euch das auch aufgefallen?
Echt? Also ich glaube, da musst du dir keinen Kopf machen. Ich glaube, der meint das gar nicht so böse.
Nee, ich würde das auch eher als Kompliment auffassen. Ja. Aber wenn er mich so behandeln würde.
Also bei mir hat er das am Anfang auch gemacht und das dauert wahrscheinlich ein bisschen.
Und dich hat das gar nicht gestört, dass er dir so nahe gekommen ist?
Also ich muss sagen, wenn dir das zu viel ist, kannst du auch ruhig früher schon was sagen. Du musst dich da auch nicht so in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrückt sehen. Das ist, ich habe das schon öfter bei anderen Kolleginnen beobachtet.
Die Übung soll natürlich zeigen, ey, durch nur eine kleine Veränderung der Situation kann sich was ändern. Also wenn du einschreitest, dann hilfst du den Betroffenen von sexueller Belästigung. Also sei solidarisch mit denen.
Was sind dann so konkrete Tipps, um sich gegen sexistische Sprüche oder Übergriffe zu wehren? Weil hier gerade eben, das klang ja natürlich sehr spielerisch, wahrscheinlich, weil ihr da eben in diesem Safe Space wart, ne?
Genau, also eigentlich ist alles okay, wobei ich mich wohlfühle. Es kommt in so einer Situation immer ein bisschen darauf an, was sich die betroffene Frau wünscht und auch natürlich, was sie sich traut. Wenn ich also in so einer unangenehmen Situation stecke, dann frage ich mich erstmal kurz, okay, was will ich jetzt? Und wenn ich mich dann für die Konfrontation entscheide, dann gibt es verschiedene Optionen. Eine ist die Person laut ansprechen und das Fehlverhalten konkret zu benennen. Man kann aber natürlich auch von Beteiligten oder Unbeteiligten Solidarität und Hilfe einfordern.
Auf jeden Fall gut, das einzuüben, auch in so einem Workshop. Je öfter wahrscheinlich, desto besser. Wie ist das? Hat dir das was gebracht?
Mir hat es auf jeden Fall was gebracht. Zwei Tipps, die ich aber auch noch loswerden will, weil ich die hilfreich und auch ein bisschen witzig fand, war einmal die paradoxe Intervention. Das heißt, oder das hilft zum Beispiel beim Catcalling, also wenn dir jemand auf der Straße hinterher pfeift oder was Anzügliches zuruft, dann wäre die paradoxe Intervention mit dieser auferzwungenen, sexualisierten Rolle zu brechen, indem man zum Beispiel ein bisschen eklig auf den Boden rotzt oder sich am Po kratzt. Eine andere Möglichkeit ist auch das Aufzeigen von Handlungsalternativen. Das würde zum Beispiel helfen, wenn dich jemand, von dem du das nicht möchtest, immer Mausi oder Schatzi nennt. Dann kannst du die Person einfach ganz freundlich darauf hinweisen, dass sie auch deinen Vornamen benutzen darf. Durch solche Tipps oder Tipps wie diese fühlten sich auch Terra und Elena, die beim Workshop teilgenommen hatten, am Ende etwas bestärkt, um zukünftig besser reagieren zu können.
Ich fand den Austausch mit den anderen Frauen und Menschen einfach total toll. Es hat mich wirklich sehr bestärkt und dieser Erfahrungsaustausch. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle so an einem Strang ziehen und das ist wirklich sehr schön.
Oh Mann, das klingt so ein bisschen so nach YouTube, so die 10 heißen Tipps gegen Sexismus. Ihr habt sie.
wir haben das irgendwie auch während des Workshops besprochen, dass das sehr situationsabhängig ist und auch sehr vom Charakter der Person. Und deshalb ist das so voll schwierig, jetzt so eine Pauschalantwort zu geben. Das ist halt leider Gottes auch das Grundproblem. Sexismus klingt so pauschal, aber wie wir heute auch gesehen haben, so, das hat irgendwie ganz viele Facetten. Und da gibt es halt leider Gottes auch kein irgendwie Rezept dagegen.
Genau, und das, was Terra jetzt hier abschließend nochmal gesagt hat, muss man wirklich deutlich machen. Jede Situation ist super individuell und nur weil man sich vorbereitet hat, heißt das leider nicht, dass einen so sexistische Übergriffe nicht mehr aus der Bahn werfen werden.
Tja, und um diesen Schock dann zu überwinden, bietet der Jugendverband Naturfreunde Jugend ein Argumentationstraining gegen Sexismus an, ein Workshop, in dem Frauen lernen, sich gegen Alltagssexismus, sexistische Sprüche und sexuelle Belästigung zu wehren. Und an den Workshops, wir sagen es ruhig nochmal, da können auch Männer teilnehmen. Wenn man also als Mann denkt, verhalte ich mich vielleicht unbewusst sexistisch oder wie kann ich das ändern, kann man sich da anmelden. Wann genau der nächste Workshop stattfindet, das ist noch nicht ganz klar, aber auf der Webseite der Naturfreunde Jugend wird es bald dazu Informationen geben. Helene Nikita Schreiner war für uns beim Argumentationstraining gegen Sexismus. Vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Nachrichten aus dem Enthaarungssalon.
Ich habe die Bezüge für die Sessel in Rosa bestellt, wie sie gesagt hatte. Habe ich aber sofort wieder weggeschmissen. Das habe ich nicht ertragen, das tat mir in den Augen weh.
Verstehe. Wenn eine Frau eine pinkfarbene Bluse angehabt hätte, dann hätte sie Ton in Ton da gesessen. Also einige Frauen haben...
Ich habe alles weggeworfen, am zweiten Tag schon. 500 Euro. Aber jetzt habe ich diese weißen Schaffelle überall.
Findest du das schön?
Mhm. Die Feng Shui-Frau meinte, damit es trotzdem was Helles ist. Künstliche Schaffelle natürlich.
Schaffelle im türkischen Enthaarungssalon? Die Feng Shui-Frau ist eine Deutsche, nicht wahr? Ich meine, es tut nichts zur Sache, aber hat mich...
Wir müssen uns beeilen. Alles, oder? Gut, dann fangen wir an. Und zwar kommt nämlich die nächste Kundin.
Wer fängt an?
Ja, ich.
Was machst du für einen Ton?
Ja, ich spiele einfach so, fertig.
Du musst einen langen Ton machen.
Ja, okay. Ich fange jetzt an. Und hör jetzt auf.
Alles außer kopflos, so heißt sie ja heute, diese Ausgabe der Echtzeit. Aber wie kauft man eigentlich mit Köpfchen Klamotten ein? Wie konsumiert man clever und mit Verstand? Man könnte zum Beispiel darauf achten, Tierleid zu vermeiden. Keine Fellkragen, keine Daunenweste, kein Leder. Das braucht es nämlich gar nicht, sagt zumindest die Berliner Stylistin und Modedesignerin Christiana Quack. Christiana Quack hat sich spezialisiert auf veganes Styling. Wenn sie mit Mode und mit Models zu tun hat, dann geht es tierfrei zu. Veganes Styling, war das eine Kopfentscheidung, auf tierische Produkte zu verzichten?
Ja, gleichermaßen Kopf und Herz, glaube ich. Wenn man anfängt, sich zu informieren, dann schrillt ja eigentlich alles. Der Kopf sagt, nein, das geht nicht. Also was man da so im Internet sieht, die Videos und Infos und natürlich auch das Herz. Ich meine, wer selber mal ein Haustier hatte, weiß ja, wie sehr man Tiere lieben kann. Also manche leben ja vegan eher aus gesundheitlichen Gründen, weil es auch besser ist für den menschlichen Organismus und so. Bei mir war das definitiv eine Herzsache, weil also Tiere quälen ist einfach nicht gut und auch vor allem heutzutage total unnötig. Und jetzt sitze ich hier.
Und wir sprechen über veganes Styling.
Genau.
Was heißt das denn genau? Was macht man denn als Stylistin?
Mhm. Als Stylistin kleidet man Models ein für Fotoshootings, also das, was wir so in gängigen Zeitschriften sehen, Modestrecken. Man kann auch Privatpersonen stylen, die da Beratung brauchen oder für Hochzeiten, für Red Carpet, also wenn es bestimmte Veranstaltungen gibt. Das macht eine Stylistin.
Geht es nur um die Kleidung oder geht es auch um Make-up und, weiß ich nicht, Produkte, die man sich ins Haar schmiert und sowas
alles? Nee, genau, es geht nur um die Kleidung.
Und ist das schwer, die vegan zu finden in dem Sinne? Also steht ja nicht drauf auf der Kleidung, ob da nun ein Tier drin ist oder nicht, oder?
Klar, man muss sich eben einlesen, Infos sammeln und dann ist es eigentlich wie beim Essen auch, man verbringt dann eben auch gewisse Zeiten damit, Etiketten zu lesen. Ne? Man fummelt dann in den Hosen rum, in den Shirts rumliest, was ist da drin. Aber irgendwann hat man dann natürlich weiß auch, wo bekomme ich die Sachen, was sind gute Labels und ja, dann wird es einfach.
Was könnte denn in Kleidung so drin sein an tierischen Stoffen, die vielleicht nicht so draufstehen? Klar, wenn es aus Wolle ist, ist es klar, es kommt wahrscheinlich vom Schaf. Genau. Mhm. Leder, wissen wir auch, ist nicht vegan. Aber was könnte da noch alles drin sein?
Ja, manchmal verstecken sich da auch kleine Details, die jetzt nicht unbedingt draufstehen. So kleine Lederschnibbel oder irgendwo ein Patch, was auch niemand braucht. Ja, oder es ist mal ein Garn aus Seide oder ein Pigment, was verwendet wurde. Was mir aber auch wichtig ist, ist, wenn man über vegane Kleidung spricht, spricht man ja auch über Fairness für das Tier. Und ich finde halt gleichermaßen wichtig, dass es auch fair ist für den Mensch. Also da kommt so eigentlich ganz viel zusammen. Ich arbeite nicht nur mit veganer Mode, sondern eben auch mit fairer Mode und nachhaltiger Mode und so diesem gesamten Paket.
Gibt es denn noch andere vegane Stylistinnen? Ist das ein Thema gerade?
Ja, ich glaube, es gibt schon. Ich war lustigerweise letzten November in L.A. und habe dort jemanden kennengelernt. Also mein Instagram-Name ist Vegan Stylist und habe in L.A. eine kennengelernt, die hat eine Homepage, die heißt Vegan Stylist. Ja, es gibt noch mehr und es ist toll und ich freue mich, dass immer mehr Leute sich damit beschäftigen.
Und ist trotzdem ein deutsches Thema auch vor allem oder?
Deutschland ist auf jeden Fall ziemlich führend in dem Thema. Man munkelt ja gerade so ein bisschen so, Deutschland verliert ein bisschen so Vorreiterschaft, was Technik und Erfindungen angeht. In nachhaltiger und veganer Mode ist es überhaupt nicht der Fall. Wir sind echt da sehr, sehr weit vorne. Gerade auch Berlin. Wir haben diese Ethical Fashion Week, heißt die, wo eben nachhaltige, faire und vegane Mode gezeigt wird. Und die ist so groß, das gibt es tatsächlich nirgendwo auf der Welt vergleichbar. Was ja auch super zu Berlin passt. Ja, Berlin steht für Freiheit und Fairness und die soll ja für alle gelten.
Wenn man dann als vegane Stylistin zum Beispiel so eine Modestrecke für eine Zeitung durchführt, ist da nicht trotzdem so ein bisschen die Gefahr, dass es Kunden gibt, die das so einmal durchziehen wollen und sich damit so schmücken und beim nächsten Mal heißt es dann doch wieder Fellkragen und Pelzmütze? Kann man das verhindern, so missbraucht zu werden?
Gute Frage. Also es passiert natürlich schon. Ja, die Vogue hat jetzt auch ab und zu grüne Themen, jetzt auch aktuell mit Giselle Bündchen, glaube ich, auf dem Cover. Klar, du hast dann eben diese grüne Modestrecke und blätterst dann weiter und hast dann Werbung von jemandem, der vielleicht für die Kosmetika Tierversuche durchführt oder Krokohandtaschen im Sortiment hat. Letztendlich denke ich, ist es wichtig, dass die Awareness überhaupt stattfindet und es ist eben ein sehr schrittweiser Prozess. Es ist passiert bei den wenigen Menschen, dass sie von heute auf morgen alles verändern. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und man kann auch nicht von jemandem erwarten, der jetzt 40 Jahre lang was auf eine bestimmte Art und Weise gemacht hat, zu sagen, okay, morgen mache ich alles anders. Deswegen freue ich mich über jedes bisschen, was vielleicht dazu beiträgt, dass irgendjemand nochmal drüber nachdenkt, was er so kauft.
Wer sind denn deine Hauptauftraggeber?
Mein Hauptauftraggeber ist ein veganes Magazin, zum Beispiel das Vegan-Magazin. Da mache ich nicht nur Stylings, also ich schreibe auch über vegane Mode und mach Layouts, Trendthemen und sammle da ganz ansprechende Sachen zusammen. Und verschiedene Modelabels, die zum Beispiel Lookbooks mit mir shooten, die schicken dann die neue Kollektion, ich stelle die zusammen, addiere schöne Accessoires, die auch vegan und nachhaltig sind, überleg mir da ein Konzept, wie shooten wir wo. Also so ein ganz kreatives Paket.
Wenn wir jetzt nochmal einmal nach vorne gucken, wie wird es weitergehen mit dem Thema? Die Nachfrage nach vegan arbeitenden Stylistinnen wird zunehmen?
Ja, doch. Also ich merke es auch tatsächlich, 2019 gab es echt nochmal so einen Ruck. Es nimmt zu, ich bekomme mehr Aufträge rein. Und ich glaube, die Branche wird auch mutiger, weil am Anfang war es so ein bisschen, mal schauen, klappt es nicht. Und da kannst du halt nicht mal ein paar 1.000 Euro in die Hand nehmen und sagen, wir machen jetzt ein super Fotoshooting und jetzt ist einfach ein Selbstbewusstsein da, man sieht, es funktioniert und dann kann man eben auch mal was investieren.
Könnte das aber auch nur ein vorübergehender Trend sein und sich dann nochmal ändern, wie es ja in der Mode eigentlich so gang und gäbe ist?
Ja, wenn es eben nur um Gefallen und Aussehen gehen würde, ja, aber wir sehen ja, dass freitags Kids auf die Straße gehen, um für unser Klima zu kämpfen und für unseren Planeten. Da gehört auf jeden Fall vegane, nachhaltige Mode auch mit dazu. Und es gibt, also wenn wir wollen, dass wir in 20 Jahren auch noch was haben, was wir anziehen können, dann sollten wir den grünen Weg gehen.
Christiana Quack, vegane Stylistin aus Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir.
Und jetzt noch mehr Kopfsachen hier in der Echtzeit. Wir hatten vorhin ja schon der Dauerwelle unsere Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt geht es um ein absolut unterschätztes Accessoire, das so eine Dauerwelle schützen könnte, zum Beispiel vor Chlor. Aber auch sonst hat die Badekappe, um die es jetzt gehen wird, einiges zu bieten. Lydia Herms mit einer sehr persönlichen Würdigung. Geliebte, gehasste Badekappe.
Mein Sommerurlaub 2018 begann mit einem amtlichen Lachkrampf. 2 Wochen Gardasee hatten wir gebucht, meine Freundin und ich. Alles war hübsch da. Hübsche Zypressen, hübscher Pool, hübsches Zimmer. Aber dann machten wir im Badezimmer eine hübsche Entdeckung. Da lagen ein paar Handtücher auf dem Badewannenrand und obendrauf so Dinger. Gefaltet, aus Kunstfaser, blau-weiß gestreift. Jersey-Badekappen. Wie sich herausstellen sollte, war das Tragen der Dinger im Pool Pflicht. So wie überall in Italien. Einzige Ausnahme, du hast eine Glatze. Hatten wir beide nicht. Also machten wir das Beste draus und viele peinliche Fotos. Badekappe, Schwimmkappe, Bademütze, Badehaube, Kopfkondom. Es gibt viele Namen für ein Ding, dessen Glanzzeiten längst hinter uns liegen sollten.
Sie wird jetzt aktuell wieder ein bisschen ein Thema.
Räumt Matthias Olef ein. Unternehmenssprecher der Berliner Bäderbetriebe.
Weil wir zunehmend viele Gäste haben, die sich doch wünschen, selber eine Badekappe tragen zu können und zu dürfen. Das dürfen sie natürlich. Jeder darf eine Kopfbedeckung bei uns in den Bädern tragen.
So wie auch Bikini, Burkini, Badeanzug, Badehosen, Badeshorts. Badekappen werden in der Berliner Haus- und Badeordnung nicht mehr explizit erwähnt, so wie früher. Mein Früher geht ins Jahr 1989 zurück, als ich in einer Volksschwimmhalle der DDR erste Froschbewegungen machte. Auf dem Kopf Vollgummi, mintgrün, vorn ein Stück Pflaster dran, auf dem mein Name stand. Ich fand's blöd. Aber in Sachen Badehaubentragepflicht hinkte die DDR der BRD ein bisschen hinterher.
Sondern das wurde in den 1970er Jahren tatsächlich abgeschafft und nicht eine Stadt hat sich dazu entschieden, sondern man hat sich da im Verband der deutschen Bäderbetreiber dazu entschieden, dass das nicht mehr nötig ist aus technischen Gründen und deswegen hat man dann diese Pflicht gestrichen.
Auch Jacqueline Ostermann konnte sich als Kind kein Stück für die Badekappe begeistern. Heute betrachtet die studierte Designerin und Modeillustratorin das Stück Gummi aus einer anderen Perspektive. Als modisches Accessoire.
Es hat doch immer was Ironisches. Es wird nicht ernsthaft benutzt. Und dann hat das so eine Anlehnung so an die 60er Jahre, 50er Jahre. Ich sehe dann irgendwie auch Sophia Loren, ja, mit so einer üppigen Badekappe.
This cap, by the way, worn by Janice Van Eyre, is appropriately named Trumps.
In einem Werbespot von 1957 dient ein kleines Puppentheater als Bühne für die neueste Badehaubenkollektion. Frauenköpfe, behaupt mit Riemchen, Blüten und Perlen, tauchen neben einem knüppelschwingenden Kasper auf. 2 der gezeigten Badehauben haben sogar Ponys aus Nylonhaar an der Stirnpartie.
The fringe or bang attached to the cap is made of permanently curled nylon hair.
Das könnte heute schon wieder fast cool sein. Sehen wir demnächst statt Basecaps auch mehr Swimcaps auf der Straße.
Also ich könnte mir noch als Bild vorstellen, einen irgendwie schönen jungen Mann mit Bart und auch vielleicht langen Haar, der einen Nadelstreifenanzug mit Turnschuhen trägt und obendrauf eventuell sogar die Badekappe mit diesem weißen Streifen auf dem Kopf, so aus Jersey. Ja? Das wäre vielleicht schon wieder lustig.
Aber reicht lustig für ein modisches Comeback? Chanel knüpperte Strass und einen Brautschleier dran. Miu Miu ließ darin Großstadt-Nixon Trockenübungen am Beckenrand machen. Das war's. Als Fetischobjekt hingegen könnte die Haubenversion aus Latex weiterhin eine wichtige Rolle spielen, wenn auch keine schützende, so wie im Sport. Beim Wasserball schützt die Haube dank eingenähter Plastikschalen vor Verletzungen an den Ohren. Beim Triathlon in Freigewässern schützt sie mit Materialien wie Neopren vor Unterkühlung. Halten wir fest, die Zukunft der Badekappe ist gesichert. Aber
so richtig wichtig finde ich sie ehrlich gesagt nicht. Da gibt es viel schönere Dinge auf der Welt.
Nimmt im Reisegepäck so gut wie keinen Platz weg, die Badekappe. Aber schöner, ganz ehrlich, ist es natürlich ohne.
Kleine Perle Glück. Geschichten aus dem Neubaugebiet der Herzen. Aufgeschrieben und gelesen von Carsten Schneider.
abgründige Erzählungen finden sich jede Woche in unserer Serie, die in die Welt der Eigenheime, Carports und Gärten führt. Heute in Folge 8 geht es um die Angst. In der kleinen Stadt, in der unser Serienpaar Fuß zu fassen versucht, da treibt sich nämlich eine unheimliche Gestalt herum. Unser Protagonist schließt sich daraufhin einer Bürgerwehr an. Das Ganze beginnt mit einem Geschenk seiner Frau.
Meine Frau hat mir Hausschuhe mitgebracht, um mich zu überraschen. Es ist gelungen. Ich schlüpfe sofort hinein und sause durchs Haus wie Gott, als er noch ganz jung war. Die anderen Götter stehen mit kalten Füßen am Treppenabsatz und staunen. Boah, hat Gott schöne Hausschuhe! Ich laufe an meiner Frau vorbei, immer wieder. Ich schlittere, tanze, tapse, hopse, plopse. Meine Frau bittet mich, mir ein Hobby zu suchen, auf der Stelle, heute noch. Aber mein Hobby sind die Hausschuhe, sage ich. Ein sinnvolles Hobby? Ja, aber meine Hausschuhe sind doch... Nein, kein Aber, sagt meine Frau. Aber nein, kein Aber. Aber nein, kein Aber. Also studiere ich seitdem die Geschichte der Malerei in der Leihbücherei hinterm Hähnchengrill. Zuerst die abstrakte Kunst. Die ist ja ziemlich einfach. Dann die Nacktmalerei. Die heißt aber heute Aktmalerei und das geht interessanterweise auf einen Setzfehler aus der Büchergilde Gantenbein zurück. Das muss ich meiner Frau erzählen. Ich stürme zum öffentlichen Münzfunk-Fernsprechgerät beim Springbrunnen hinterm Kaufhaus. Aber sie haben den Hörer abgerissen. Sie, sage ich, und meine natürlich diese amorphe Masse aus Jugend und Leichtsinn. Vielleicht war es aber auch der Verrückte, der seit einigen Wochen sein Unwesen treibt in der Gemeinde. Keiner hat ihn leibhaftig gesehen, aber die Wochenblätter sind voll davon, von all dem Unsinn, den er stiftet. Zuerst hat er die Schafe auf den Wiesen grün angepinselt und man konnte sie tagelang nicht finden. An einem anderen Morgen hieß unsere kleine Kirche zur heiligen Dreieinigkeit plötzlich eilige Dreibeinigkeit. Klar, wer das war. Das Konto des Verrückten wuchs und wuchs. Es musste etwas geschehen. Also formten sämtliche Bewohner am Samstag eine Menschenkette auf dem Marktplatz. Und als der Abend kam, entzündeten wir Kerzen. Doch mein Docht war kaputt, meine Kerze ging immer aus. Sofort hielt man mich für den verrückten Baldmalmörder. Denn so hieß er mittlerweile, der Baldmalmörder. Denn er würde bestimmt bald mal morden. Alles bloß eine Frage der Zeit. Anderntags melde ich mich bei der freiwilligen Kriminalpolizei. Dort werde ich nach ausführlicher Einführung als ordentliches Mitglied in die Schadensklasse C eingestuft. Das heißt Kommissar ohne Waffen. Ich beginne mit der Fahndung. Allein. Ich arbeite allein. Doch seltsam. Die Stadt liegt ruhig. Scheinbar. Ich setze mich ins Marktcafé. Ich markiere die Tatorte auf einer Torte. Vor mir der Marktplatz. Mein Blick bleibt das einzige auf dem ganzen Platz. Ansonsten liegt er leer und verlassen. Das Café schließt zeitgerecht. Alles wie gehabt. Dann könnte man den Tag wohl für beendet erklären, denke ich. Wenn da nicht der Rückweg wäre. Denn ich nehme den Weg durch die Felder. Zur Linken liegen die frischen Erdbeerfelder mit den vielen Vogelscheuchen. Und zur Rechten erstreckt sich der Campingplatz. Und ich spüre es genau. Ein neues Verbrechen des unglaublichen Baldmalmörders liegt in der Luft. Doch das ist eine andere Geschichte. Und die wird bald mal erzählt.
Kleine Perle Glück. Und das war's dann auch schon wieder mit der Serie und mit der ganzen Echtzeit. Nächste Woche übrigens wird eine sehr alte Hose hier bei uns eine große Rolle spielen. Aber ich sagte ja schon, bei uns geht's auch manchmal skurril und abgründig zu. Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Interesse.